Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, Gäste, Freunde, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir hier zusammengekommen. Und ich danke für die Einladung, Pastor Grubert. Wir haben uns vielleicht gesehen im Januar, im Konzert, das wir hier hatten in den Räumen da hinten, mit meinen Freunden aus Kanada. Ein Pianist und ein Geiger. Damals habe ich ein bisschen gesungen. Ja, es war eigentlich etwas, was ich studiert habe, Gesang, klassischen Gesang. Aber dann sah ich, dass Gott möchte, dass ich auch Gottes Wort lehre. Und das habe ich dann auch getan. Ich war in Brasilien 20 Jahre als Missionar tätig, bin allerdings schon 24 Jahre wieder zurück und bin tätig im Reisedienst, auch für die internationale christliche Botschaft. Was mir vor allen Dingen in den letzten Jahren auf dem Herzen liegt, ist die Betrachtung des hebräischen Hintergrundes der ersten drei Evangelien. Eine sehr spannende Aufgabe, etwas sehr, sehr Interessantes. Und das hat mich auch mit vielen Dingen des Judentums zusammengeführt. Ich habe gesehen, wie unser Glaube an Jesus Christus sehr, sehr bereichert werden kann, indem wir diese Dinge betrachten. Unser Thema oder mein Thema, der Sabbat. Mehr als nur ein Ruhetag. Das ist das Thema. Dazu lese ich aus Hebräer 4, 8 bis 10. Wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Amen. Es war vor einigen Jahren, 2 Jahre ist es wohl her, da befand ich mich in Jerusalem mit Freunden. Wir gingen von dem Markt hinab zur Jaffa-Straße und zum Zionsplatz, Kikar Zion, Ben-Jehuda-Straße. Und es war am Freitagnachmittag. Es war ein Trubel, ein unglaublicher Verkehr. Die Omnibusse fuhren, die Taxis und die Autos waren eingehupe und die Menschen. Und wir sind dicht am Kikar Zion, am Zionsplatz. Was ist das denn? Wie wenn ein großer Trichter den ganzen Verkehr verschluckt hätte, war alles plötzlich still. Wenige Autos fuhren, einige Kehrmännchen, so sagt der Aachener, ich komme von dort, die waren da noch und haben ein paar Sachen beseitigt, ein wenig Unrat. Und dann war Schabbos. Schabbat. Sabbat. Dachte ich, boah, das hast du in Deutschland noch nie erlebt. Ich fahre viel auf der Autobahn und erlebe, wie am Samstag und Sonntag die Leute nur ungern mit sich alleine sind. Die haben scheinbar ein Problem mit sich selbst. Schlechte Gesellschaft, möglicherweise. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr über den Sabbat nachdenken. Wenn ich nun Sabbat sage, wir Christen, wir haben doch die Befreiung erlebt von dem Gesetz, von dieser Gesetzlichkeit. Ist nicht unser Sonntag gerade der Ausdruck unserer christlichen Freiheit gegenüber dem Sabbat? Wir verbinden oft Sabbat mit Gesetzlichkeit und mit etwas Schlechtem. Und wenn einer in unserer Nähe sagt, Shabbat Shalom, und wir identifizieren ihn als Christen, dann denken wir, na, ist er einer neuen jüdischen Gesetzlichkeit verfallen. Kann sein. Shabbat, das kommt von Lashevet, sitzen, ruhen. Gott hat die Erde geschaffen. Am siebten Tag ruht er von allen seinen Werken, die er vollendet hatte. Werk, das ist das Wort. Melacha, mal ein, das hat etwas zu tun mit dem Engel, der so ähnlich heißt, Malach. Ein Werk tun. Gott hat Agenten, die sein Werk tun, seine Engel. Ne? Die schickt er zu uns, die arbeiten an uns. Wie immer die auch aussehen. Und er hatte von seinem Werk geruht. Und er hatte sich eine Gesellschaft geschaffen. Wer war diese Gesellschaft? Es war Adam. Adam war dabei und hat als ersten vollen Tag seines Lebens den Sabbat erlebt, den Ruhetag Gottes. Gott als den Schöpfer, der nachdenkt, der kreativ ist und über sein Werk, das hinter ihm liegt, nachdenkt und über das, was vor ihm liegt, nachdenkt. Und Gott, so sagt die Schrift, heiligte diesen Tag. Das Erste, was Gott heiligt, ist der Sabbat, der siebte Tag. Gott heiligte den siebten Tag und er ruhte von allen seinen Werken. Somit ist, das ist der erste Punkt, das Heiligtum in der Zeit. Heiligtum in der Zeit. Wir kennen das Heiligtum, den Tempel, ein Ort. Wir sind ein Heiligtum. Aber das Erste, was Gott heiligt, ist die Zeit. Und darauf haben wir nicht einmal Einfluss. Den Tempel konnte man zerstören. Zeit kann man nicht zerstören. Man kann sie vielleicht für sich totschlagen. Aber das Heiligtum in der Zeit ist etwas Gottgeschenktes. Es ist ein Riesengeschenk, ein Tag der Ruhe und der Kreativität. Der Sabbat ist Teil der zehn Gebote. Nach der jüdischen Zählweise, der hebräischen Zählweise, ist es das vierte Gebot und es weist 55 Wörter auf. Die gesamten zehn Worte oder zehn Gebote haben im Hebräischen 163 Wörter. Das heißt, es ist ein Drittel. Oder anders ausgedrückt, die anderen neun Gebote sind insgesamt nur doppelt so lang wie das Sabbatgebot. Das Sabbatgebot ist das letzte Gebot. Ich denke, da hat Gott sich etwas ausgedacht dabei. Zumal auch das Sabbatgebot genau in der Mitte steht zwischen den Geboten, die Gott betreffen und den Geboten, die uns Menschen betreffen. Und es beginnt ja danach, Ehre Vater und Mutter, und so weiter. Der Sabbat ist ein Ruhetag, an dem wir selber völlig zur Ruhe kommen, so wie Gott zur Ruhe gekommen ist. Nun, wir kommen darauf noch auf die praktische Bedeutung. Der zweite Punkt ist, es ist die Ruhe Gottes. Gott ruht. Wir haben im Hebräerbrief gelesen, dass eine Ruhe für das Volk Gottes bereitet ist. Ich erinnere an diesen Vers, es heißt, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Ruhe Gottes. Der Hebräerbrief spricht von einem sehr wichtigen Grund, warum wir in diese Ruhe hineingekommen sind, nämlich durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wir haben in dem Wochenvers, den wir vorhin hier gelesen haben, genau das gelesen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, was hat das miteinander zu tun? Auferstehung, Ruhe, Sabbat? Der Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat, der verbindet den Sabbat mit dem neuen Menschen in Christus, mit der Auferstehung. Paulus sagt, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott uns vorbereitet hat, dass wir darin leben sollen. Das heißt, dass wir in die Ruhe Gottes hineinkommen und dann unseren Auftrag erleben. Den Auftrag, den Gott uns gibt für unser Leben. Und den hat jeder von uns. So wie Adam. Gott sagte ja zu Adam: Adam, du hast eine Aufgabe, bebaue die Erde. Mach etwas draus. Eine hohe Aufgabe. Und dazu war es gut, dass Adam zunächst erst einmal mit Gott ruhte und dann loslegte. Die Geschichte kennen wir, müssen wir jetzt nicht neu betrachten. Aber da ist etwas, und das hat unser Bruder vorhin auch vorgelesen, aus dem Johannesevangelium. Am ersten Tag der Woche ist Jesus auferstanden. Das war der dritte Tag nach seiner Kreuzigung, nach seiner Grablegung. Aber es war der erste Tag der Woche. Es war der erste Tag. Aber die Bibel kennt noch eine andere Zählung, und das ist der achte Tag. Acht. Adam fing am achten Tag an zu arbeiten. Der Schöpfung. Am achten Tag der Schöpfung. Der achte Tag. Acht ist die Zahl des Neuanfangs im Hebräischen. Ein Neubeginn. Ein Kind, ein Junge, der auf die Erde kommt, der geboren wird, der wird am achten Tag beschnitten. Nun wissen wir von Paulus im Kolosserbrief, dass an uns, die wir Gott kennen, die wir Gott erlebt haben, eine Beschneidung geschehen ist, nicht mit Händen, sondern durch den Geist Gottes. Dass wir neue Menschen geworden sind. Dass wir mit Christus auferstanden sind. Mit Christus sozusagen am achten Tag auferstanden. Wie man es nimmt. Erster Tag der Woche, achter Tag. Was mir einmal aufgefallen ist, das ist ganz interessant, dieser Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu Christi und dieser Begegnung am Abend mit seinen Jüngern. Und da haben wir die Brücke zu dem Vers von 1. Petrus 1, Vers 3. Wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. An jenem Abend haucht der Auferstandene seine Jünger an und sagt: Nehmt hin, Heiligen Geist. Ich sehe das so, dass da sozusagen dieser Glaube, den die Jünger schon vorher hatten, in sich, so wie David, so wie Abraham, so wie Mose, plötzlich so deutlich wird, so konkretisiert wird, und sich materialisiert sozusagen, dass sie Auferstandene in Jesus Christus sind. Neue Menschen, wiedergeboren in Jesus Christus. Petrus hat das erlebt. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist. Und das Anhauchen der Jünger ist so, als wenn wir miterleben, wie Gott dort in Genesis 2 den Menschen nimmt, haucht in sein Gesicht, in die Mitte seines Gesichtes hinein, in seine Nase hinein, den Odem, den Atem des Lebens, und der Mensch wird zu einer lebendigen Seele. Nefeshchaya. Aber es gibt ein anderes Wort, ein interessantes Wort in dem Targum, in der aramäischen Übersetzung, dieser Stelle, die ja auch immer wieder so ein bisschen Traditionen hineinbringt, Auslegungen hineinbringt. Man nennt das auch Targumisieren, wenn man ein bisschen was hinzufügt zu einem Bibeltext. Und dann steht da geschrieben in der aramäischen Übersetzung Ruach Memalela, ein Geist, der redet. Er wurde zu einem Geist, der redet. Und damit wird auf die Göttlichkeit unseres Wesens hingewiesen, dass nachdem wir gläubig geworden sind, der Mensch ist geschaffen und fängt an zu sprechen und identifiziert sich als ein Wesen, das Gott nahesteht und anders ist als Tiere. Und dasselbe geschieht mit uns. Wir haben die Neugeburt, so wie Jesus das sagt, zu Nikodemus, Johannes 3, Vers 3, die Neugeburt erlebt durch den Heiligen Geist und fangen an, anders zu sprechen. Unsere Sprache verändert sich. Das, was übel war, das wird plötzlich anders. Das wird neu. Eine Neuschöpfung, eine Neuerschaffung, ein neues Herz. Genau das ist es, was auch schon Mose im Auge hatte. Im 5. Buch sagt er, sagt er, beschneidet eure Herzen. Seine Erfahrungen zeigen ihm, das machen die nie und können die auch gar nicht. Deswegen sagt er am Ende seiner Botschaft, Kapitel 32, 33 etwa so, oder 30, der Herr wird euer Herz beschneiden, dass ihr in seinen Wegen lebt, geht und das tut, was er sagt, was sein Wort euch gesagt hat. Beschneidet eure Herzen. Deswegen spricht Jeremia und spricht Hesekiel, Kapitel 31 bzw. 36, von diesem neuen Herzen, das weich ist, das durch den Heiligen Geist geschaffen ist und jetzt sein Wort tut. Das, was Gott möchte, ist ins Herz hineingeschrieben. Gute Werke werden dann erzeugt. Paulus hat das ja gesagt. Gute Werke, wissen wir, die aus dem Menschen herauskommen, mögen ihn ja nicht retten können, das ist schon wahr. Aber Gott wird aufmerksam auf gute Werke, wie bei Cornelius. Cornelius war ein römischer Soldat und er hatte ein weiches Herz, ein Herz für die Armen und tat viel Gutes und das hat Gott gemerkt. Und dann hat er sich um ihn gekümmert und hat einen Juden zu ihm geschickt, der ihm dann den Weg gewiesen hat. Und darum ruhen wir von unseren eigenen Werken, von dem, was so auch aus unserer verderbten Natur noch kommt. Und wir bemühen uns und gehen in den Wegen Jesu und erleben es, dass er uns hilft, dass sein Engel bei uns ist. Wir erfahren, dass wir auf Menschen stoßen, denen wir Gutes tun können. Und wir haben Freude daran, einem mal ein bisschen Geld zu geben und sagen, hier, kauft ihr was, ein Stück Brot. Oder ihn einzuladen, sag mal, ich habe gerade noch Wir machen gerade Mittag, komm doch rein hier so. Und dann darfst du bei uns essen oder auch mal ein Bad nehmen oder wie auch immer. Etwas Gutes tun. Matthäus 25 spricht davon, sehr, sehr deutlich. Matthäus 25 zeigt auf, dass wir Kranke besuchen, dass wir Durstige tränken oder zu trinken geben, Hungrigen zu essen geben, Gefangene besuchen. Und dabei geht es bei den Gefangenen um echte Knackis, nicht um solche, die um des Glaubens willen sitzen. Naja gut, die Knackis, die sitzen auch wegen ihres Glaubens. Sie haben gedacht, sie würden nicht erwischt. Aber das ist halt so. Aber richtig, Menschen, die was verbrochen haben, denen sollen wir nahe sein. Und da gibt es etwas, das heißt gute Werke. Und diese guten Werke tun wir aus der Ruhe Gottes heraus, aus dem Schabbat heraus, den wir in unserem Herzen erlebt haben. Wir sollen Menschen der Nächste sein. Gut, das ist der zweite Punkt gewesen. Der dritte Punkt, was sagt Jesus dazu? Tja, oberflächlich betrachtet sieht das so aus, als ob Jesus den Sabbat abschafft. Hey, was wollt ihr mit dem Sabbat? Das ist doch überflüssig. Was tut ihr euch da an? Wenn wir aber wirklich hineingehen in diese Beispiele, die wir haben, und da ist Lukas sehr interessant, Lukas 6, da haben wir zwei Beispiele. Die Sache mit der verdorrten Hand, die Sache mit dem Feld, wo seine Jünger die Körner zerreiben, was Nichtarbeit bedeutet, nach Auffassung der, sage ich mal, 95% der Pharisäer. Aber es gibt immer einige, die können es nicht ernst genug machen. Und die fünf haben sich aufgeregt, dass Jesus das erlaubte. Und dann sehen wir das Beispiel in Lukas 13, wo die Frau mit dem gekrümmten Rücken in der Synagoge sitzt und Jesus sie sieht und sie heilt. Oder wie er an einem anderen Sabbat zu einem Pharisäer ins Haus kommt und dort Brot essen soll. Und die Bibel sagt, und er sah, oder vor ihm war ein Wassersüchtiger. Und Jesus sah ihn an und dann hat er ihn, heißt es dort, und er fasste ihn an, heilte ihn und ließ ihn gehen. Na, das wäre doch was, wenn wir das könnten. Ne? Heilte ihn und ließ ihn gehen. Die Pharisäer sagen schon damals, nicht ihr seid dem Sabbat gegeben, sondern der Sabbat ist euch gegeben. Ein Wort, ganz ähnlich wie Jesus es sagt, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Darf ich etwas sagen? Menschensohn heißt einmal derjenige, der dort auf dem Thron sitzt, in Daniel 7, Vers 13, diese übernatürliche, göttliche Persönlichkeit. Menschensohn heißt einfach auch Mensch, der Mensch. Und Jesus gebraucht es auch so, einige Male, sieht man aus dem Zusammenhang. Und dann bedeutet Menschensohn einfach auch ich. Ganz einfach ich. Nur ganz kurz. Jesus sagt, der Mensch ist Herr über den Sabbat. Jesus setzt nicht den Sabbat ab, er verändert gar nichts. Er sagt nur, ihr müsst den Sabbat richtig verstehen. Der Sabbat ist für euch da und für den Nächsten, dass ihr euch um euren Nächsten kümmert. Die Qumran-Leute, die Yahad-Sekte dort in Qumran, die war ein bisschen anders. Die hat gesagt, also wenn ein Ochs in den Brunnen fällt oder ein Mensch, dann lass ihn da drin liegen, bis der Sabbat vorbei ist. Das kann man in der Damaskus-Schrift nachlesen, wer das in der Quelle lesen möchte. Nein, Jesus löst ihn nicht auf, denn der Sabbat ist Teil des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel. So wie die Beschneidung und die Speisegesetze Teil des Bundes zwischen Israel und Gott sind. Die Juden erwarten nicht, dass wir Heiden den Sabbat halten. Im Gegenteil, im dritten Jahrhundert hat einer der führenden Rabbiner gesagt, also kein Heide darf den Sabbat halten, auch wenn er, also Christ, er meinte damit die Christen. Das darf nicht sein. Kein Jude verlangt von mir, dass ich den Sabbat halte. Ich war in Toronto, komme ich öfters mal hin oder ab und zu mal hin, in ein Geschäft, da gibt es mitten im jüdischen Viertel einen ganz fantastischen Laden. Wenn jemand von Ihnen einmal in Toronto ist, dann das ist der Eglinton Avenue und dort ist das Haus von dem Israel. Israel heißt es, heißt er, der Inhaber auch. Und wir unterhalten uns, ich will ein Buch haben und wir unterhalten uns und kommen ins Gespräch. Und dann sagt er, haben Sie nicht schon mal dran gedacht, dass Sie Jude werden? Wie, das ist mir ganz neu. Sagt er, Sie kennen sich so gut aus. Ja, sage ich, ich brauche nicht Jude zu werden, um ein in die zukünftige Welt zu kommen. Olam Haba. Ich brauche nur die noachitischen Gebote zu halten. Und das tue ich. Die drei wesentlichen Gebote, kein Götzendienst, keine Unzucht und kein Blutvergießen. Blute. Das heißt, Blute, das kommt von dieser Kain-Abel-Geschichte. Die Blute, Mehrzahl, die Blute deines Bruders Abel schreien zu mir. Mord. Wenn es Blute heißt, dann heißt das Mord. Also das tue ich nicht. Und es gibt, gut, inzwischen sind es vier, sind noch vier dazugekommen. Ich habe ihm gesagt, die noachitischen Gebote, die reichen für mich. Oh, sagt er, du kennst dich aber aus. Das ist ja, also du musst nicht Jude werden. Das haben die Apostel den Heiden auch gesagt. Ihr braucht nur diese vier Punkte. Nämlich ersticktes Blut, kein ersticktes, kein Blut, kein Götzendienst und keine sexuelle Unreinheit. Davor hütet euch und so weiter. Denn die Heidenchristen, die konnten ja gar keinen Sabbat feiern. Die waren ja eingespannt. Nur den Juden war es im Römischen Reich erlaubt, den Sabbat zu feiern. Es ging gar nicht anders. Und wenn wir sehen, dass am ersten Tag der Woche die Christen zusammenkamen, dann war das am Abend des Sabbats, am Samstagabend. Ja, Montag mussten die wieder zur Arbeit, mussten sie wieder dienen. Ja, Ruhe Gottes, was sagt Jesus? Jesus schafft den Sabbat nicht ab, wir kriegen ihn geschenkt. Die ersten Christen haben ihn gehalten. Einige Jahrhunderte haben sie ihn gehalten. Dann hat sich mehr und mehr der Sonntag eingeführt. Wir wissen um die Geschichte, will ich nicht weiter eingehen. Aber das ist das Großartige, dass wir durch das Judentum den Sabbat geschenkt haben. Und wir feiern den Sonntag. Ich habe das vorhin erklärt, der achte Tag, gar kein Problem. Erster Tag der Woche. Wir haben die Wiedergeburt, die Neugeburt, die Beschneidung durch den Heiligen Geist erlebt. Und das ist doch gut. Wir können in unserem Kulturkreis absolut nichts ändern und wollen das auch nicht. Aber das Wesen des Sabbats sollten wir kennen. Die Ruhe. Wir sollten es lernen, wieder nachzudenken. Merken, dass wir nicht in schlechter Gesellschaft sind, wenn wir alleine sind, sondern dass Gott an unserer Seite ist. Der Sabbat, die Sabbatruhe, und damit meine ich den Sonntag, die Sabbatruhe bedeutet, dass wir Zeit für unsere Kinder haben, für unsere Frau haben, für unseren Mann haben, dass wir Zeit für Dialog haben, für Austausch, für Gemeinschaft. Denn die ganze Woche haben wir gearbeitet. Da hat uns ein Telefonat nach dem anderen erreicht, da musste dieses und das und jenes geschehen. Und jetzt ist der Sabbat da, jetzt ist der Sonntag da, jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal um uns selber kümmern, dass wir zur Ruhe kommen und nicht wieder rausgehen auf die Autobahn oder an den Timmendorfer Strand. Einfach mal so. Ja. Sondern wir feiern, denken kreativ nach, wir arbeiten nicht, wir sind zusammen mit der Familie, wir sind zusammen mit Freunden, wir treffen uns zum Sonntagmorgen Gottesdienst hier und feiern miteinander und freuen uns aneinander und wünschen uns gegenseitig den Segen und den Frieden unseres Gottes. Das bedeutet Shabbat Shalom. Es gibt eine Menge zu sagen und ich habe gehört, Pastor Gruber wird darüber noch manches sagen in der Zukunft und freue mich darüber. Dankeschön. Amen.